Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja gut, das ist die Ausgabe vom 4. März 2026, Dominik Feusi und Markus Somm. Aus dem Bundeshaus, ihr seht es vielleicht, da haben noch die schönen Holztäferungen. Das ist das Journalistenzimmer. Früher war das ein ganz historisch wichtiger Ort. Jeder Bundesrat hat sich da hinbegeben und dann gesagt, angekündigt, er trete zurück. Und damals war das Journalistenzimmer eben ein Journalistenzimmer. Da sind alle Journalisten drin, hatten ein paar Zeitungen gehabt. Und wenn dann der Bundesrat gekommen ist und gesagt hat, der Göchi, dann ist es so eng geworden, dass man das Gefühl hat, man könne Geschichte eben mit Händen greifen. Heute ist das einfach ein Räumchen, wo niemand mehr richtig braucht, wie es im Bundeshaus alle Journalisten rausgerührt haben mit der Meinung, ja, wir müssen so viel arbeiten, wir können da nicht Journalisten noch brauchen, die zuschauen, wie wir arbeiten.
Bist
ist
du?
Ist natürlich umgekehrt. Wir arbeiten und die Bundesparlamentarier hocken rum.
Ja. Bist du dabei gewesen, wo Gotti und Koller gleichzeitig zurückgetreten sind?
Ja.
1990.
Ja.
Das ist lustig, da bin ich auch da gewesen. Müsst ihr euch vorstellen, in diesem kleinen Räumchen, ich glaube 50, 60 Journalisten, so sind wir gestanden. Genau, 99.
Januar.
Legendär. Oder?
Ganz verrückt, ganz verrückt. Stimmung. Der alle leer, durchdossen, bleich, völlig überrascht.
Was machen wir jetzt?
Gewusst, hat nichts gewusst davon, hat plötzlich an einem Tag zwei Bundesräte verloren.
Ja. Jetzt sehen wir, wie alt wir sind.
Genau, aber ist auch noch interessant, vielleicht noch schnell, dass wir auch noch sagen, wir haben schon heute Morgen darüber geredet, oder? Das war ein Doppelrücktritt von der CVP damals nur mit dem Hintergedanken, man muss die zwei Sitze noch sichern. Mhm. Und die CVP war dort schon viel, viel zu klein ehrlich gewesen, für zwei Sitze. Und, das ist die wichtige Lehre, es hat nichts genützt. Ich sage es deswegen, weil aktuell es ein bisschen so ist, dass bei der FDP auch Leute gibt, die sagen, ja, wir müssen jetzt so schnell wie möglich noch einen Sitz neu besetzen, vor dass die Legislatur vorbei ist. Ja, meistens zahlt sich das nicht aus, das zeigt ein bisschen Geschichte. Gut, gehen wir zu den Themen. Es ist jetzt Session, die erste Woche. Ständerat hat einen interessanten Entscheid gefällt zur Grand Montana.
Genau, das Soforthilfegesetz, das ist durchgekommen, aber man hat ziemlich an Beat Jans Leviten gelesen und gesagt, so geht das nicht, einfach die 50'000 Affront perdu. Man hat gesagt, Regress muss der Bundesrat nehmen, also dann, wenn irgendjemand die Schuld ist und man Geld überkommt von Haftungs- oder irgendwie so, Klage und so weiter, dann soll der Bund das Geld auch wieder zurückbekommen. Denken an einen vernünftigen Entscheid. Kritik ist wirklich hart gewesen am Beat Jans, weil er ja in der Medienkonferenz auf eine Frage von 20 Minuten gesagt hat, man mich regressen und am anderen Tag zurückgerätselt ist.
Genau, dann ein interessanter Entscheid zu der Kompass-Initiative. Ein Vorstoss, der sicherstellen wollte, dass man früher über die Initiative abstimmt. Dominik, was ist da? Was ist eigentlich der Inhalt?
Ja, der Inhalt wäre gewesen, dass man den Bundesrat zwingt, vorwärts zu machen mit der Initiative, dass er vor den Rahmenvertrag zur Abstimmung kommt, die Kompass-Initiative. Das hat jetzt der Ständerat mit 23 zu 22 hochdünn abgelehnt. Und es ist interessant, oder die Liste, ich tue die euch verlinken, die Abstimmungsliste, ihr seht genau, wer EU-Turbo ist und wer nicht. Alle, die dagegen waren, sind, oder sagen wir mal, eher EU-Turbo.
Es sind auch, oder, das ist noch wichtig, es sind eben auch Euro-Turbo und es sind immerhin Ständeräte. Wo eigentlich insgeheim der Meinung sind, Stände mehr wollen wir nicht bei diesen Rahmenverträgen. Weil das ist eigentlich das Motiv natürlich, wenn man das Gefühl hat, Kompass-Initiativen tun wir jetzt rausschieben, ist das Motiv natürlich das, dass man Angst hat, dass die Initiative angenommen wird und dann muss man Stände mehr bringen. Also zum Beispiel einfach Marianne Binder ist nicht nur eine Euro-Turbo-Frau, sondern sie ist offensichtlich auch eine Aargauer Ständerätin, die findet, Stände mehr ist unnötig.
Genau.
Dann würde ich sagen, dann könnt ihr den Ständerat abschaffen, dann kann Marianne Binder auch noch jemand anders arbeiten. Nein, das ist jenseits von Gut und Böse, die Leute, die da zugestimmt haben. Auch Andrea, Andrea Caroni, Entschuldigung, grosses Ding, hat auch falsch gestimmt. Für Ständerat, meiner Meinung nach, ein No-Go.
Ja, eigentlich geht das nicht. Man sieht wirklich auf der Liste, eben, zugestimmt hat Heidi Zkracken, zugestimmt hat Hans Wicki. Der hat noch, das habe ich besonders gut gefunden, wir haben das auf nebelspalter.ch, er hat noch gesagt, ja, also, Der Bundesrat, der Ignacio Cassis, hat an der Medienkonferenz ja gesagt, man hätte das aus taktischen Gründen Stände mehr abgelehnt. Und er hat, der Cassis war natürlich nicht anwesend, aber stellvertretend an Beat Jans Leviten gelesen, dass man taktische Überlegungen dürfen bei so staatspolitisch wichtigen Sachen einfach keine Rolle spielen.
Genau, ich habe es vorhin noch falsch gesagt, natürlich abgelehnt. Der Andrea Caroni hat abgelehnt, den Vorstoß, oder Marianne Binder hätte abgelehnt. Vielleicht noch ein paar andere Stimmen, die man noch interessant findet. Dominik, wer ist da noch, wo man muss rausstreichen?
Ja, Andrea Gmür-Schönenberger, da bin ich jetzt echt nicht sicher. Sie war auch dagegen. Da muss ich dann mal noch fragen, was das genau war. Weil ich glaube nicht, dass sie einfach gegen Stände mehr ist.
Auch eine Enttäuschung, Damian Müller.
Genau.
Damian Müller, falsch gestimmt.
Und dann
Benjamin Müllemann, auch interessant. Benjamin Müllemann,
der
Co-Präsident, war dafür. Also ist da absolut auf der richtigen Linie. Seine Co-Präsidentin hätte wahrscheinlich anders gestimmt.
Der Matthias Michel, der hat natürlich Nein gestimmt. EU-Turbo aus Zug, ganz schlimmer Fall, wird ganz schwierig. Aber wir schauen dann an, wie wir das können, noch neuer analysieren.
Genau, und wenn ihr jetzt hier über die Töne hört, das ist eben im Bundeshaus, da wird so wahnsinnig viel geschaffen, gehört da falsch etwas. Falls ihr aber im Bundeshaus einschlafen, könnt ihr eine Matratze mitbringen ins Bundeshaus, würde niemand stören, es würde nicht auffallen. Genau. Schlafen da genug. Aber wenn ihr eine gute Matratze wollt, wo ihr natürlich auch im Bundeshaus sehr gut könnt schlafen könnt, dann müsst ihr unbedingt so Schlafwohl. Hört jetzt gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, dann haben wir noch das letzte Thema, auch ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel, nicht auch. Ist jetzt, ein Entscheid ist ja gut aus dem Ständerat.
Genau.
Nein, aber auch ein Trauerspiel, natürlich ein Entlastungspaket. Ja. Dominik, was ist zusammenfassend?
Ja, ich sage langsam Belastungspaket. Das ist also verrückt. Da schaut nichts mehr raus von den ursprünglich 5 Milliarden, die die Gruppe Gaia herausgefunden hat, sind Subventionen, die nichts nützen. Oder? Also, ist verrückt, wie man das denn noch verteidigen kann. Also, man hat sehr vieles verteidigt, ähnlich wie der Ständerat schon. So allgemein die finanzpolitische Misere. Die FDP war relativ gut unterwegs gewesen, was die Entlastung angeht. Und die Mitte stimmt immer mit links-grün. Und die SVP ist gut unterwegs gewesen, außer sobald irgendwo das Wort Landwirtschaft auftaucht ist. Dann ist man dagegen, dass man irgendwie etwas entlastet.
Genau, da muss man jetzt einfach mal sagen, es lange Kopfdeckel. Das ist unglaubwürdig. Es kann nicht sein, dass die SVP immer, wenn es um die eigenen Leute geht, so auf sich verhalten. Die holt genau die Linken auch. Es geht nicht. Die Linken wollen die Asylpolitik nie bekämpfen und nie kürzen. Warum? Weil die Asylindustrie ist ihre Landwirtschaft. Und dass die SVP da ohne Not ihre Glaubwürdigkeit völlig aufs Spiel setzt und einfach die Bauern dort dick und dünn dort verteidigen, ist daneben. Und es ist einfach der Bauern daneben. Hey, ihr müsst auch glaubwürdig bleiben und das macht ihr, indem ihr auch eingesehen. Auch der Staat muss kleiner werden, wenn die Landwirtschaft betroffen ist. Ganz ein grosses Trauerspiel. Mitte hast du erwähnt, fangen wir gar nicht mehr an. Auch das eine Katastrophe. Da müsst ihr euch auch mal merken, wenn ihr ein bürgerlicher Wähler seid. Also Mitte, das ist also wirklich ein Glücksspiel. Ein Glücksspiel, was denn dort rauskommt. Und der Bregi hat da noch viel, viel zu tun, dass da endlich wieder, was jetzt Sparen betrifft, was die Grösse vom Staat betrifft, genau, bei der Mitte eine gewisse katholisch-konservative Vernunft wiederkehrt. Gut. Gehen wir zurück zu einem anderen Thema. Die Individualbesteuerung ist sehr umstritten. Es sieht nicht gut aus für die Individualbesteuerung. Ich bin dafür.
Ich bin dagegen.
Wir haben heute Steuerexperten auftreten lassen beim Nebelspalter, was sagen die?
Ja, die warnen vor einem Systemwechsel aus verschiedenen Gründen. Es gibt neue Ungerechtigkeiten, massiven Mehraufwand, Eingriff in die kantonale Autonomie, jahrelange Rechtsunsicherheit, weil die Kantone ja das umsetzen müssen. Riesiger Streit, auch bei Leuten, die Vermögen haben, Steuerschlupflöcher. Aber das Interessanteste finde ich, oder wir haben ja schon mal darüber geredet, bestraft werden junge Familien, die ungleiche Einkommen haben, er und sie, oder? Das gilt aber auch für zum Beispiel ältere Paare, wo jemand vielleicht ein Vater oder der Großmutter schaut, die arbeiten dann auch weniger, gibt es auch ein ungleiches Einkommen. Also es ist noch verrückt, eine Vorlage, wo man junge Familien und Angehörige pflegende ältere Leute bestrafen. Und die FDP und die SP sind dafür, vor allem die SP, das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich.
Die sind immer stark gemacht. Genau. Die unbezahlte Arbeit eben in der Pflege von den Familienangehörigen oder von den Kindern, unbedingt ein normales Einkommen anzuschauen. Und eben natürlich logischerweise wollen sie es dann immer versteuern. Das ist immer der Witz bei der SP am Schluss. Wollen sie Geld rausnehmen, das ist das Hauptziel. Gut, gehen wir zum anderen Thema, auch sehr, sehr ein ernsthaftes Thema, das wir schon ein paar Mal besprochen haben. Dominik, du hast über das geredet. Die Rolle der internationalen Verträge in unserer Gesetzgebung wird immer verreckter.
Ja, ich habe mir das sagen und habe ziemlich lange an dem geschafft. Es ist immer noch eine unvollständige Liste, aber in der Tendenz rund 95% der internationalen Verträge, die in der Schweiz gelten, tut der Bundesrat am Parlament vorbei. Schmuggeln. Und wie macht er das? Der sogenannte Marginalitätstrick. Oder? Er hat etwas eingefügt in das Gesetz, sogenannte einfaches, vereinfachtes Verfahren. Weil man sich nicht so. Es ist von beschränkter Tragweite, der Vertrag, und dann kann man das einfach am Parlament vorbeibringen. Beispiel ist zum Beispiel der Polizeivertrag mit Deutschland, der dazu führt, dass deutsche Beamte in der Schweiz Untersuchungen machen können. Ich finde das nicht so wahnsinnig marginal. Dann der gläserne Passagier im Passagierdatengesetz. Oder auch das neueste Beispiel, das aber noch nicht beschlossen ist, da in dem angesehenen Bundesgesetz über die Kommunikationsplattformen, also wo es dann auch um Regulierung ging, wie da der Digital Service Act oder so irgendwie. Dort steht auch, der Bundesrat kann Verträge abschließen und er kann sogar das Bundesamt für Kommunikation kann es sogar delegieren. Also ich finde es einfach verrückt. Und ich meine, da muss das Parlament schon aufpassen, wer eigentlich noch Herr im Haus ist.
Ich will es noch vielleicht noch ein bisschen betonen, oder? Wir sagen jetzt immer, höflich wie wir sind, das Bundesrat. Aber es ist natürlich der Bundesrat, das sind Beamte.
Naja,
weil letztlich, genau. Der Bundesrat, wir haben schon ein paar Mal gesagt, die haben an ihrer Sitzung solche Papierstöße von Vorstößen und von Gesetzen und so weiter, Verordnungen, wo sie eigentlich nur durchwinken können. Sie können nicht alles anschauen. Dann gibt es immerhin bei den Bundesräten noch ab und zu gute Stäbler, die das wirklich genau anschauen. Aus unserer Sicht zu wenig gut. Es gibt dort noch viel Potenzial, um das zu verbessern. Aber der Punkt ist der, Beamte, die Verwaltung macht eigentlich direkt Gesetze und sie machen es noch fieser. Sie machen nicht einmal selber Gesetze und sie lassen sie schreiben in New York oder in Genf,
in Brüssel.
UNO oder in Brüssel oder in der OECD in Paris.
Genau.
Und die Leute, die dort arbeiten, in diesen internationalen Organisationen, denken genau gleich wie unsere Beamten, nämlich etatistisch, in einfach so viel Regulierungen wie möglich. Der Mensch selber kann nichts entscheiden. Wer ein liberales Land will, es ist jetzt einfach so. Muss gegen internationale Verträge sich Sex haben. Es gibt praktisch keine internationalen Abkommen, wo der Inhalt irgendetwas mit liberal zu tun hätte. Wirklich nicht. Und das sind ja Teile, es gibt im Feisling gibt es nochmal so, ein bisschen Träume, die vom Völkerrecht schwafeln und so weiter. Das Völkerrecht ist heute eine antiliberale Angelegenheit, die uns einfach in eine Regulierung hineinbringt, die wir in unserem Land weder im Parlament würden gutheissen, geschweige denn im Volk. Es kommt nie durch, aber das ist der Witz, oder? Die Beamten haben nicht gern, wenn ihre Regulierungen, die sie gut finden, oder? Sie haben das Gefühl, sie sagen den Segen für die Menschheit, wenn das irgendwie noch gestört wird, die demokratische Entscheidung. Also ganz ein wichtiges Thema. Übrigens würde ich darauf hinweisen, einen ganz guten Kommentar, genau zum gleichen Thema vom Urs Fuhr. Das ist der Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband, heute in der Zürich-Zeitung. Tönt das lesen. Urs Fuhr, Direktor vom Gewerbeverband. Sehr intelligent, sehr ein bemerkenswerter Kommentar heute in der NZZ. Gut, gehen wir noch zu einem ganz anderen Thema, gehen wir ein bisschen zu der EU. Dort gibt es so einen kleinen Turf-Streit zwischen den verschiedenen. Also ich meine, ist auch in der EU ganz schwierig herauszufinden, wer eigentlich was soll machen. Auf jeden Fall haben sie jetzt einen richtigen Turf-War, wenn es um die außenpolitische Positionierung geht von der EU, natürlich was den Iran-Krieg betrifft. Dominik.
Ja, es hat doch den Witz gegeben, bei der EU, die gibt es zwar, aber sie hat keine Telefonnummer. Ist das
der Kissinger.
Das ist der Kissinger.
Wenn ich mit einem Europäer reden will, der Einfluss hat, dann weiss ich nicht einmal Telefonnummer.
Genau. Es gibt einen Streit, oder? Weil, wo das losgegangen ist am Samstag, ist natürlich Brüssel, ist natürlich im Wochenende gewesen. Und es hat ja einen Tweet gegeben von der Ursula von der Leyen. Ja, also sie wirklich schauen, was da läuft, und am Montagmorgen wir sind in dieser Sitzung, oder? Mhm. Aber dann hat sie schon am Sonntag dann plötzlich gesagt, ja gut, wir sind auf der Seite von Washington, das finde ich ja an sich gut, aber sie hat das einfach so gemacht, wie sie Königin von der EU wäre. Und das gibt jetzt Streit innerhalb der Mitgliedsländer, auch mit ihrem diplomatischen Dienst. Das ist die Katja Kallas, die kommt, glaube ich, aus Estland und so. Weil man einfach sagt, das geht doch nicht, dass die einfach so macht. Und vor allem, das Interessante ist ja eigentlich vom Konstrukt her, ist die EU-Kommission ja nicht eine Regierung, oder? Sie gibt sich einfach so, mit Insignien, mit Fähnen, mit Flugzeugen mit und so weiter. Aber eigentlich ist das eine Chefin von einer Administration. Und da muss man schon schauen, auch wieder die sagen, ja, die EU bringt Rechtssicherheit. Wo ist denn die Rechtssicherheit, wenn so eine deutsche Königin einfach machen kann, was sie will?
Absolut. Wobei eben, es hätte nachher auch wieder gar kein Gewicht. Oder? Also von der Leyen ist dann gleich wieder nicht die, wo man dann so wahnsinnig ernst nimmt, denn der Friedrich Merz nachher in Washington ist und eigentlich alles lobt, was der Donald Trump macht. Ist das eigentlich wichtiger? Es ist trotz allem wichtiger als von der Leyen. Und ja, es zeigt natürlich, grundsätzlich, das haben wir ja schon ein bisschen angesprochen, wenn es um die Iran-Krieg geht, das ist halt schon verrückt. Das zwei Nationalstaaten, Amerika ist natürlich ein wahnsinniger Nationalstaat, aber das kleine Israel, ein kleiner Staat, so groß wie die Schweiz, spielt weltpolitisch eine unglaubliche Rolle. Und das hat damit zu tun, dass ein Nationalstaat, gerade was Militär betrifft, was die Außenpolitik betrifft, einfach viel, viel effizienter ist und viel, viel mehr Möglichkeiten hat als so ein komischer Staatenbund wie die EU, der sich eigentlich selber eben im Prinzip schon lange verabschiedet hat aus der Welt und aus der Außenpolitik. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, auch interessant, ganz wichtig für uns hier in der Schweiz wegen den Rahmenverträgen. Weil die EU, wenn es um Rahmenverträge geht, sind sie viel ehrlicher als unsere lieben, lieben Behörden, vor allem natürlich unsere Diplomaten im EDA. Dominik, um was geht's?
Ja, die EU hat zu dem paraffierten, nicht unterschriebenen, sondern paraffierten Abkommen, den Rahmenvertrag vom Montag mit der Schweiz und der EU, ein Frage- und Antwortenblatt rausgegeben, auf Englisch, Questions and Answers on the Broad Package of Measures to Deepen and Expand the EU-Switzerland Relationship. Und interessant sind verschiedene Sachen, aber das Wichtigste finde ich, es gibt dann so eine Frage, was wird die Rolle vom Gerichtshof der EU sein? Und dann wird der Prozess beschrieben und eben viel ehrlicher als der Bundesrat macht, oder? Es gäbe ein Schiedsgericht, however, oder? Wenn es eine Frage gäbe, wo EU-Recht eine Rolle spielt, dann müssen wir das am EuGH schicken. Es gibt in der Schweiz immer noch auch Bundesräte, die sagen, das Schiedsgericht könne selber entscheiden, ob man das am EuGH schickt. Nein, ist nicht der Fall. Und noch weiter unten, sogar das Schiedsgericht muss alle die ganze Rechtsprechung vom EuGH anwenden, und zwar die der EuGH schon gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, und auch noch die ganze von der Zukunft. Damit ist alles in die Luft gesprengt, was die Euroturbo immer behauptet, dass das Schiedsgericht eigentlich völlig selbstständig sei und der EuGH, ja, der hat gar nie etwas zu sagen.
Genau, und was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, zwei Sachen. Du hast gesagt, es geht, sobald es EU-Recht betrifft, das wird praktisch immer der Fall sein, ja, dass es EU-Recht ist. Wir machen kein Abkommen mit der EU außerhalb von dem EU-Recht.
Es geht ja darum.
Funktionieren. Genau, also, es ist immer betroffen. Das heisst, der EuGH ist immer involviert. Das ist das Erste und das Zweite, was du völlig richtig sagst. Und das ist jetzt auch das Argument von der Rechtssicherheit natürlich total widerlegt. Wir sind nachher völlig abhängig von dem EuGH. Der EuGH ist genau gleich, wie ich es vorher gesagt habe, über die internationalen Organisationen. Der ist enorm regulationsfreundlich, der ist antiliberal und der ist extrem integrationsfreundlich. Das heisst, er wird überall auf Harmonisierung gehen. Ich kann euch jetzt schon garantieren, ihr lieben Leute im bürgerlichen Lager, die das so naiv das unterstützen. Die EU wird ganz schnell bei den Steuern etwas machen wollen. Und da könnte zum Beispiel auch über den EuGH laufen, dass man irgendwelche neue Interpretationen bringt von irgendwelchen Abkommen und sagt, die zum Beispiel die Unternehmenssteuern in der Schweiz so viel tiefer sind, das geht nicht. Schaut Irland an, wie Irland belogen wird von der EU. Habt ihr wirklich das Gefühl, dass die EU so einen Trittbrettfahrer wie die Schweiz verschonen und sagt, ah, die sind so lieb? Nein. Ihr gebt diesen Leuten zwei Hände und das Florett in die Hand, damit sie euch abschlachtet. Da kann ja nicht sein, dass das irgendetwas zu tun hat mit unseren Interessen.
Interessant ist, am ganzen Schluss kommt noch die Frage, was passiert, wenn das Schweizer Volk die Verträge ablehnt. Und die EU tut natürlich schon bereits drohen. Sie tut immer drohen. Sie kann ja nicht anders, weil die Verträge so schlecht sind, muss sie drohen. Und es würden dann eben die Programme zusammen mit der EU auslaufen oder would cease oder ending die Association, also eben zum Beispiel Horizon Europe oder Erasmus Plus. Und das ist darum besonders fies, weil in den Verträgen gar keine Garantie drin ist, dass Horizon Plus, dass wir immer teilnehmen können. Also da sieht man wieder, sie spielen mit dem, was für viele Leute in diesem Land Achillesferse ist. Hilfe, wir sind bei Horizon nicht mehr dabei. Sie sind bereits mit dem drohen. Und dann heisst es noch, eben ohne das dynamische Rechtsübernahme oder würde dann Zusammenarbeit erodieren. Die alte Geschichte.
Und ihr seht mal die Wörter, die ihr ab und zu hört in der innenpolitischen Diskussion.
Von den EU-Turbos.
Die kommen alle aus der EU.
Genau.
Auch da wie ihr Swiss von früher, ich weiss nicht, ob sie immer noch haben, so einen lächerlichen
Erosionsbarometer. Aber ihr Swiss ist besser
geworden. Schon über den Begriff Erosion, der ist aus Brüssel. Und bei uns sind die Politiker so, als hätten sie selber erfunden. Nein, aber es bleibt mir eines dabei, was ich auch lustig finde, ist, dass sie ja nur fragen, was passiert, wenn das Schweizer Volk ablehnt.
Ja.
In der EU gibt es keine Abstimmung. Nichts, genau. Gar nichts, kann gar nichts.
Gut, sie wären
das
dafür.
Das ist etwa so wie in der Louis Gattos würde schreiben, ja eben, wir müssen jetzt das Gesetz verabschieden, es wird nicht abgestimmt in der Schweiz, in der EU. Also von dem her, nichts Neues. Gut, gehen wir zum letzten Thema. Das ist natürlich ein ganz schönes Thema. Jetzt können wir wieder mal die Landwirtschaft ein bisschen beklagen, ihre armen Siechen, ihre armen Bauern. Was müssen die armen Bauern, und ich meine es jetzt ernst, ich habe Bauern gerne, ich habe Huren gerne Bauern, deshalb müssen sie glaubwürdig sein und ab und zu den Staat auch wieder reduzieren, auch wenn ihr betroffen sind. Um was geht es, Dominik?
Wenn sie gespritzt haben, müssen sie in Zukunft Schilder hintun. Wir haben das Schild aus dem Kanton Aargau, damit die Leute nicht auf das Feld gehen. Also wirklich, man muss fremde Personen vor den Giften warnen. Das hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, BLV, durchgegeben. Das heisst, auf dem Schild sieht man dann betreten, verboten, hier werden Lebensmittel produziert. Besten Dank für die Rücksichtnahme. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind echt schon gestorben, wie sie es frisch gespritzt Feld, bitte. Wahrscheinlich gerade ein Fuß drauf und gerade zusammengeht, oder?
Ja, genau. Und es ist eben wirklich so, wie Herden Lebensmittel produziert, dass nicht noch irgendwie ein Totenkopf ist. Hat möglichst viele Lebensmittel sind.
Wenn die EU verträgt, die EU sagt, man muss einen Totenkopf drauf tun. Jetzt hat so einen,
sind heute neuerdings tödlich. Einfach, tun am besten nichts mehr essen. Das ist am gesündsten. Gut, dann sind wir nämlich relativ schnell weg. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Wir kommen neue Banknoten über, Entschuldigung. Ja, ich glaube, Dominik, man kann das schon so sagen. Seit 1848 hat es noch nie so hässliche Noten gegeben.
Ja, es ist schon verrückt. Es ist jedes Mal wieder so, ich weiß gar nicht, was für Leute das entscheidet. Also das muss irgendwie, bei der Nationalbank müssen das Leute gewesen sein, ist das so gestanden. Ein Gewinnerkonzept J von irgendeiner GmbH, dort hat es eine Jury gegeben. Es sind Noten, die auf der Vorderseite lauter Gemüse ist. Das ist wahrscheinlich die Fegi-Variante vom Schweizer Franken. Auf der Rückseite hat es dann ein bisschen Berge, ein bisschen Gebäude, ein bisschen Brücken und so. Ja, aber so bleich ist die ganze Geschichte. Die Alternativen, die bei einer Abstimmung bei 20 Minuten gewonnen haben, sind kraftvolle, starke Bilder mit Leuten drauf, mit typischen Menschen. Schweizer, mit Menschen oder mit einem Geissbock. Das finde ich auch ganz gut zum Beispiel. Ja, ich hätte mal etwas, das wäre mir etwas Spezielles gewesen. Das hättest du von Weitem gesehen, oder?
Genau, aber das Gute ist, wir stimmen jetzt ab am 8. März, dass Bargeld immer eine Rolle wird spielen in unserem Land. Ganz gleich, was er stimmt, wird, kommt raus durch. Gegenvorschlag kommt sicher durch. Sogar die Initiative hat gute Chancen. Ja, wir müssen noch lange damit leben, dass es immer so grusige Noten sind. Wahrscheinlich machen sie das extra, damit wir die Noten nicht mehr wollen. Weil sie ehrlich, keine Nationalbank, ich weiss nicht, ob sie so gerne unsere Noten haben. Alle Technokraten wollen ja lieber elektronische Zahlungsmittel. Nein! Die Noten sind so hässlich, ich weiss nicht, was passiert ist. Exportieren die auf Kirgisistan oder ich weiss nicht. Gut, das war es, Bern einfach an dem 4. März 2026. Dominik Freusi und Markus Somm. Noch schnell ein Hinweis in eigener Sache, Dominik.
27. März, Anlass mit Frank Urbaniok. Können wir zuhören, Schattenseiten der Migration. Ein riesen Thema und ein riesen Experte. Und dann stimmen wir noch für den Podcast Award für Bern einfach abstimmen. Dann ist alles erledigt.
Das war es auf nebelfalter.ch. Und wie immer, könnt euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinne, macht es gut.
Das war Bern einfach.
Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch